Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich, gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Dokumentarfilmer und Autor Markus Welsch. Er hat Filme gedreht, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, was eine bestimmte Landschaft mit den Menschen, die drin leben, macht. Er hat recherchiert, wie es ukrainischen Zwangsarbeitern zur NS-Zeit in seiner so friedlichen kleinen Heimatstadt erging. Und er bereist seit vielen Jahren regelmäßig die Ukraine, vor allem deren Osten, ist dort mit Literaten und Musikern unterwegs gewesen. Klar, dass ihn der Krieg dort sehr beschäftigt. Herzlich willkommen, Markus Welsch.
Guten Morgen.
Herr Welsch, zuletzt bereist die Ukraine. Wann war das möglich? Wann waren Sie zuletzt da?
2021. Wir hatten ein tolles Projekt dort in Schulen. Das hatte mit Selscher dann eigentlich nur indirekt zu tun. Und bei der Gelegenheit sind wir durch die ganze wunderschöne große Ukraine gereist. Also eben 2021. Das war mein letzter Aufenthalt dort.
Sie sind als Filmer ein visueller Mensch. Gibt es so ein allererstes Bild vom inneren Auge, wenn Sie an diesen letzten Aufenthalt denken?
Also ich war noch nie in Odessa, das ist mir stark geblieben. Wir waren am Anfang in Lviv und ich glaube, diese Schulklasse in Lviv, mit der wir diesen Workshop gemacht haben, das werde ich nie vergessen. Das war so lebendig, also ich meine, visuell ist nur ein Wort. Am Schluss ist es der ganze Raum, den man erlebt und das werde ich, glaube ich, so schnell in meinem Leben nicht vergessen.
Visuell ist nur ein Wort. Und Markus Welsch war dort vor Ort mit Künstlern und kennt die Gebiete, die heute zerstört sind, noch heil. Er wird uns darüber erzählen, aber auch über Lebenskurven, die sich per Zufall ergeben. Zum Beispiel war man beim Trampen irgendwie ein Auto in die falsche und schlussendlich dann doch in die richtige Richtung erwischt. Die meisten Menschen, die wussten ganz wenig über die Ukraine vor dem russischen Angriff. Noch weniger Menschen waren je da. Und zu den wenigen gehört der Dokumentarfilmer und Autor Markus Welsch, heute unser Gast. Sie waren häufiger da, Herr Welsch, schon seit 2014, als Russland die Krim besetzte. Und Sie haben einen sehr prominent gewordenen Verbindungsmann, einen Freund, den Schriftsteller Serhii Shadan. Im letzten Jahr erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Mit ihm sind Sie zusammen hingefahren, 2021, wenn ich es richtig weiß, zuletzt. Warum? Was haben Sie dort gemeinsam gemacht?
Also erst muss ich sagen, dass ich wie ein klassischer Durchschnittsbürger über die Ukraine auch nichts wusste, beziehungsweise mich lange dafür auch nicht interessiert hatte. Ich hatte eher mit dem Balkan und mit den Konflikten dort mich beruflich beschäftigt. Aber ein Zufall, muss ich sagen, hat mich zu einer Lesung geführt in Polen, witzigerweise. Das war sein Kollege Andruchowitsch. Und dann war ich so angefixt von dem Auftritt, dass ich dachte, ich muss mich mit dieser Ukraine mal ein bisschen mehr beschäftigen. Und dann gab es den Zufall, dass ich Shadan in Berlin kennenlernen durfte. Die Verlegerin hat uns zusammengebracht. Und er war so schlagfertig und sagte, dann komm doch zu meinem Geburtstag nach Kharkiv und dann klären wir die Sachen, die du wissen willst. Und schwupp waren wir in Kharkiv. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich muss einen Satz dazu sagen. Also ich habe Literatur und Philosophie studiert und ich muss ehrlich sagen, dass ich die Lust am Lesen eher an der Uni verloren habe. Und Shadan ist der erste Literat gewesen, meiner Generation auch, der mich wieder, wo Literatur so elektrisierend auf mich gewirkt hat, dass ich dachte, den Mann musst du besser kennenlernen.
Sie sind dann zusammen durch die Auftrittsorte dort gezogen mit Literaten, haben viele Verbindungen gehabt. Wie war das? Er hat Sie zum Geburtstag eingeladen, Sie kamen mit Torte und er nahm Sie dann mit oder wie?
Die Torte war nicht dabei, war alles andere, die Kamera. Und also man muss dazu sagen, der Krieg begann ja 2014 und das, wie viele in seiner Generation, aber es war ein generationsübergreifendes Ding, ist seit dem Maidan da alles passiert. Die Leute haben sich engagiert für eine neue Ukraine, für Zivilgesellschaft und so weiter. Und er war aber einer der besten Organisatoren, muss man sagen, in diese, sag ich mal, Kriegsgebiete zu fahren und dort Lesungen und Musik, Konzerte zu organisieren, damit man die Leute dort nicht vergisst, dass man für die Leute etwas Stück von diesem zivilen Leben, zu dem ja Kultur gehört, wieder zurückbringt. Und der ist ein offener Mann, hat mich mitgenommen. Wir sind da dauernd hingefahren, also über Jahre. Ich habe die Kamera immer dabei gehabt. Wir haben geplant, einen großen Dokumentarfilm zu machen. Der ist noch nicht fertig. Aber so lernt man das Land und vor allem den Donbass und diese Zone inklusive Mariupol sehr gut kennen.
Wir dröseln das mal noch ein bisschen auf. 2014, der Überfall auf die Krim, die Annexion der Krim. Und Sie waren zusammen mit Serhii Chadan viel im Donbass, also im Osten der Ukraine, der wo das schon eine Zone war, die immer wieder umkämpft war, ohne dass das ein offener Krieg war. Das hat man hier viel zu wenig und viel zu lange nicht bemerkt. Und dort haben Sie Lesungen gehabt, Konzerte und ja, einfach so die Stärkung durch Kultur? Oder wie muss man das verstehen?
Also das war schon ein cooles Projekt. Man muss das ein bisschen genauer beschreiben. Also eigentlich war das Yuri Gurschi, der mich mit, Yuri Gurschi ist ein guter Freund von Serhii Chadan. Gurschi kennt man über seine tollen Tagebuchbeiträge im Tagesspiegel. Und er ist eigentlich der Mann, der eine Musikszene in Berlin unglaublich viel zur Ukraine vermittelt hat. Und er meinte, komm doch mit, beziehungsweise wir machen eine Tournee. Das war eigentlich 2016, fing das richtig an, wo sie mich mit der Kamera mitgenommen haben. Und Chadan hat in der Phase, glaube ich, die Bibliotheken und die Schulen vor allem auch mit unterstützt. Und hatte gesagt, also der ukrainische Staat war nicht in der Lage, in den letzten 10 Jahren neue Bücher für diese, sag ich mal, eher abgelegene Region zu organisieren. Und hat die Verleger angesprochen und die sind mit LKWs voller Büchern durch den Donbass gefahren und haben die Bibliotheken mit neuen Büchern bestückt. Und haben dann Rockkonzerte gespielt, haben Bürgerveranstaltungen organisiert. Es gab tolle Lesungen natürlich und Chadan ist ein Genie im Organisieren aller möglichen Leute, die dann irgendwie in diesem Donbass mit dabei waren.
Um die kulturelle Eigenständigkeit dann auch zu stärken. Deswegen die Lastwagen mit den Büchern, nehme ich an.
Ja, natürlich. Und ich meine, was man von den Ukrainern lernen kann, also nicht nur im Krieg ist, wenn das nicht funktioniert mit den staatlichen Institutionen, dann muss man es halt selber in die Hand nehmen. Und in dem Zusammenhang, aber es ging wirklich um die Menschen. Also bei Chadan ist es wirklich, glaube ich, so, ich will jetzt das nicht zu sehr interpretieren, aber der sieht, die sind dort alleingelassen, ja. Die sitzen da 2 Kilometer, 30 Kilometer von der Frontlinie entfernt und müssen auf ihr normales Leben verzichten.
Wir haben eine kleine Musik mitgebracht, von der ich vermute, dass Sie sie gut kennen. Wir hören mal rein. Es gibt immer ein kleines Spiel mit Kopfhörern. Markus Welsch, diese Musik, die kennen Sie, dieses vielfache Hui, oder? Was,
ja,
was ist das für ein Song? Was bedeutet das?
Ach, es gibt viele Hymnen und wenn man mal auf so einem, das sind ja fast Punkkonzerte, die sie dort abgefeiert haben. Es ist einfach, es ist Lebensfreude, es geht zurück zu dem, was das Leben ausmacht. Und ich meine, das ist ein abendfüllendes Thema, was alles in diesen Songs drinsteckt. Am Schluss sind das Hymnen, die Leute singen, sich selbst wieder sozusagen spüren und wo man zusammen diesen Spirit auch feiern kann.
Dieser Spirit gemeinsam ist auch ein Buch entstanden auf der Grundlage eines Facebook-Tagebuchs, Der Himmel über Charkiw. Den Anfang, den fand ich sehr beeindruckend. Das Buch beginnt mit dem Satz, der Blick zum Himmel hat im Krieg eine andere Bedeutung. Es ist eine Kontrollmaßnahme. Werden wir beschossen? Wie genau und womit? Das beschreibt wohl ganz gut, wie man sich jetzt dort verhält. Schauen Sie seitdem ein bisschen anders in den Himmel, Markus Welsch?
Also wir haben ja das Privileg, dass wir nicht in den Himmel schauen müssen, zumindest nicht aus den Gründen wie die Menschen in der Ukraine. Ich war auch überrascht und das Buch ist ja eine coole Idee der Verlegerin Katharina Rabe und die hat das sofort kapiert, dass man mit diesem Himmel was machen muss, weil das eine Metapher für sehr viel ist. Es geht ja auch darum, dass man nicht nur den Schutz sucht vor diesen Raketen, die dauernd einschlagen, also es ist wirklich eigentlich unfassbar, was diese Menschen dort ausgehalten haben, vor allem in Kharkiv. Es geht aber auch darum zu sagen, wir wollen wieder diese Normalität, wir wollen die Kontrolle, wir wollen selbst bestimmen darüber, was aus diesem Himmel kommt und was er uns bietet. Und ich glaube, dass da in diesem, obwohl das nur Facebook-Texte sind, die hier versammelt sind aus den ersten 4 Monaten des Kriegs, sehr viel Metaphern und andere Sachen drinstecken, die mit diesem Wunsch und mit diesem unglaublichen Widerstandsgeist zusammenhängen, die Ukrainer haben.
Und Sie kennen zum Beispiel von Anschauung Mariupol, wo man heute wohl keine Konzerte und Lesungen mehr machen könnte, ist keiner mehr da, der zuhört, oder? Kaum jemand noch da.
Also das ist einer der Wunden und Traumata, wo es mir auch schwerfällt, darüber zu sprechen, weil also ich habe Freunde, die aus Mariupol kommen, habe Freunde, die versucht haben, ihre Eltern dort rauszuholen, über Wochen keinen Kontakt zu ihnen hatten. Es gibt Heldengeschichten, von denen wir nicht mehr eine Ahnung haben, von mutigen Leuten, die dann in diese Zone gefahren sind, um diese Leute rauszuholen zum Teil. Und wenn man diese Bilder der zerstörten Stadt sieht, man vergisst ja so langsam, also was vor einem Jahr war, ist das ein Fanal, für das ich eigentlich keine Worte finde. Für diese Bands und für den Aufbruch, den man ja auch seit 2014 überall in der Ukraine gespürt hat, war Mariupol ein sehr, sehr wichtiges Symbol. Das führt das zu weit, das auszuführen, diese Stahlwerke und diesen Ort und was das für den Donbass bedeutet. Aber für diese Punkbands, für die Literaten war das der Ort, wo man immer hinfuhr als erstes, um dort die Konzerte zu feiern, weil man dort die neue Ukraine eigentlich feiern wollte und auch großartige Lesungen veranstaltet hat.
Ja. Eine widerständige Stadt. Und ja, vom allerseltsamsten Weg kann unser Gast, der Dokumentarfilmer Markus Welsch, vielleicht nicht berichten. Aber sein Weg zum Beruf verlief, gelinde gesagt, nicht so geradlinig. Also nicht so immer schon Kinofilmhochschule, der erste Film mit 7,5, so nicht. Geboren 1969 in Singen. Singen, das ist so ein südlicher Zipfel in Baden-Württemberg, also fast schon Schweiz.
Wunderschöne Landschaft, die man mit Hegau bezeichnet, diese Vulkangegend, das ist am westlichen Ausläufer des Bodensees, kurz vor der Schweizer Grenze.
Gibt es da ein Kino?
Ja, natürlich.
Natürlich? 15.000 ja. Einwohner habe ich gelesen, finde ich nicht selbstverständlich.
45.000. Nein, die haben, es gibt peinlich. Überall in Deutschland, ich meine, die 80er Jahre waren ja ein großes Ding der Kulturzentren und so weiter und so fort. Und natürlich wird man sozialisiert mit den Programmkinos dieser kleinen Städte.
Und studiert haben Sie dann Philosophie und Literaturwissenschaften für, ich vermute, was mit Medien?
Überhaupt nicht. Nö. Ich hatte eigentlich wirklich ein naives Interesse an Geisteswissenschaft und wollte wissen, wie es mit der Philosophie ist. Vielleicht will man sich auch bewaffnen. Also ich habe viel mit Wittgenstein und solchen Leuten sozusagen mich beschäftigt.
Was
und
die Welt im
Nö.
Innersten?
Eigentlich geht es um Entideologisierung. Also wie kriegt man diesen Wasserkopf weg, der einem da vielleicht auch vorgesetzt wurde? Und
Sie haben aber auch relativ regional studiert, nämlich in Konstanz. Dann ging es nach Toronto in Kanada. Weiter weg geht kaum.
Ja, das war ein Glücksfall. Also ich glaube, das hat den Kopf auch wirklich geöffnet. Also A ist Kanada ein tolles Einwanderungsland. In der Phase habe ich mich sehr stark mit Theater und auch Theaterregie interessiert. Und wir hatten eigentlich nur Leute aus dem Baltikum, aus der Direktor des serbischen Staatstheaters war auf der Flucht vor dem Krieg dort. Also eigentlich hatte ich mehr das Gefühl, ich bin mehr in Europa als in Konstanz, als ich in Toronto war.
Mhm. Und dann so kreativ geeiert, nach und nach aus dem Ei geschält, die eigenen Interessen, die eigenen Fähigkeiten ausgelotet. Theaterregie ist ja nochmal was anderes als Dokumentarfilm.
Ja, ich meine, jeder hat so seinen langen Suchlauf in den Biografien. Man wird ja nicht mit einer Berufsidee geboren. Bei mir war es aber tatsächlich eher die Verzweiflung an der Universität, die mich dazu gezwungen hat, irgendwie immer wieder zu überlegen, was machst du denn sonst? Mhm. Und ich war bei einem Italienurlaub, stand ich an der Autobahn, weil damals war man ja nicht mit EasyJet und Ryanair unterwegs, sondern man musste irgendwie von A nach B mit konventionelleren Mitteln kommen und dann ist man getrennt und ich hatte ein super Glück, gleich das erste Auto hielt und fuhr nach Deutschland. Und die haben aber unterwegs beschlossen, dass sie nicht nach Hause fahren, sondern aufs Filmfestival nach Locarno. Und dann sind wir da irgendwo von der Autobahn abgebogen und ich habe innerlich geflucht, weil ich dachte, jetzt musst du doch nochmal gucken, wie du nachts nach Hause kommst. Und dann haben wir einfach auf dem Festival übernachtet und plötzlich habe ich gemerkt, wow, da geht eine ganze Welt auf. Und ich glaube, da habe ich mich zum ersten Mal mit dem Gedanken beschäftigt. Es wäre doch eigentlich cool, wenn man sich intensiver mit dem Kino und dem Filmemachen beschäftigt.
Und im Studio sitzt jetzt der erste Mensch, den ich kennenlerne, der seinen Beruf, der wohl auch ein Traumberuf ist, durch Trampen mitgefunden hat. Heißt denn das im Umkehrschluss, wenn die Leute damals nach Deutschland gefahren wären, straight, dann wären sie jetzt nie oder schlussendlich doch? Es gibt ja so Weggabelungen im Leben, an denen kommt man nicht vorbei.
Also das Leben ist, ich glaube, wirklich kontingenter, als man selber das zugeben möchte. Aber ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, das Kino ist für mich sehr viel Unterschiedliches, weil man sehr viel unterschiedliche Ideen, Gedanken und Vermögen da eigentlich auch zusammenführen kann. Und mich hat das immer fasziniert, an einem längeren Werk auch zu arbeiten. Also mit dem Dokumentarfilm sind sie locker 3 Jahre mal beschäftigt. Mhm. Und diese Langsamkeit, ich war, glaube ich, zwar mal ein guter Leichtathlet und Sprinter, aber im Kopf und in der Entwicklung von Gedanken bin ich dann doch wieder eher langsam, kommt mir das schon entgegen, länger an der Sache zu arbeiten.
Dokumentarfilm ist Marathon, nicht Sprint.
Das habe ich dann irgendwann auch gemerkt, ja.
Ja. Sie haben vorher, und das fand ich auch faszinierend, also nicht so wie viele Filmhochschule, also das ist ja ein wunderbarer Weg, wenn das gelingt, aber Sie haben so ziemlich alles beim Film gemacht, was man machen kann, wenn man nicht Regie führt. Also von Komparserie über Promis gedoubelt bis zum Fahrer am Set. Das müssen spannende Lehrjahre gewesen sein. Können wir die ja im Schnellstdurchlauf davon was hören?
Ja, also ich meine, vielleicht ist es auch einfach Glück. Also es kann man...
Also nicht jeder dubelt John Malkovich.
Ja, das war wirklich ein glücklicher Zufall. Ich hatte wahrscheinlich die gleichen Geheimratsecken und stand da im richtigen Moment, am richtigen Ort, um die gleiche Körpergröße und dann...
Sie sollen ihm ähnlich sehen. Ich habe sofort geguckt, als sie reinkamen, ob es stimmt. Fand ich gar nicht so. Aber der Regisseur im Film meinte das damals und schon mussten sie
also
dubeln.
Nein, das wird auch überinterpretiert. Also der Job des Stand-In ist ja, dass man einfach nur in den Pausen, also... Früher war das noch extrem, man hatte immer 90% der Arbeitszeit war für den Lichtumbau im Studio wichtig. Kann man ja nicht den Hollywood-Star dann da den ganzen Tag rumstehen lassen im Licht. Ja, muss ja eingeleuchtet werden, muss ja genau so Präzisionsarbeit und die Stand-ins machen das. Das ist eigentlich nur ein Job, den man dann zufälligerweise machen darf und man kann dann stolz sein oder nicht. Ich fand es toll, den John Malkovich zu beobachten. Wir hatten da einen echten Löwenkäfig aufgebaut, das war dieser Volker Schlöndorff-Film, der da am Hof von Göring spielte und wir hatten echte Löwen und alle waren total nervös und waren auch nicht panisch, aber es war nicht ganz einfach, so einen Löwe im Studio zu handeln, in einem riesen Set. Und er saß in der Ecke und hat das Superman-T-Shirt von seinem Sohn geflickt. Und ich dachte mir, das merkst du dir.
Das ist ein Star.
Nein, der ist cool. Ich meine, und der kommt vom Theater. Also ich meine, wir wollen jetzt nicht nur über Film und Theater sprechen, aber... Man braucht diese Gelassenheit und Ruhe und die Konzentration auf anderes.
Das waren die Lehrjahre. Auch Fahrer stelle ich mir sehr lehrreich vor am Film. Man kriegt alle Stories mit, die es möglichst jenseits der Fahrtür nicht nach draußen schaffen sollen, oder?
Oh, es kann auch ein Knochenjob sein. Also da ist man mal locker 14 Stunden unterwegs mit Pausen und so. Und wenn man um 5 aufsteht. Also ich habe da einen riesen Respekt vor den Kollegen, die das ein Leben lang durchziehen. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich schnell irgendwie in Richtung Kameracrew gerutscht bin, also vom Kabelträger oder weiß nicht was. Aber das sind die klassischen Karrieren, das machen alle so.
Wann hatten Sie denn, Herr Welsch, das Absprunggefühl? Jetzt muss ich selber machen.
Also, da hören ja noch andere Leute zu, eigentlich sollte man nicht zugeben, aber ich glaube, gut, bei Lenin war wirklich dann... der Sprung weg, weil das war wirklich eine knochenharte Produktion.
Da haben Sie Regieassistenz von Wolfgang Becker gemacht.
Genau, wir hatten 4 Regieassistenten, ich war der Zweite, ich hatte also hintenrum immer organisiert und das darf man, glaube ich, sein offenes Geheimnis schon zugeben, dass das ein Katastrophendreh war, weil wir hatten den regenreichsten Sommer seit 1903 und die Außendrehs wären fast weggebrochen. Das war ein Desaster von den Organisationsprozessen. Und wenn nicht Wolfgang Becker so ein unglaublich starker Charakter wäre, wäre der Film, ich weiß nicht, wie der zu Ende produziert worden wäre. Und es war irgendwie ein Trip, wo man dachte so, was willst du eigentlich wirklich machen? Und dann hatte ich gemerkt, diese Organisationsprozesse, das ist genial. Also man lernt unglaublich viel, aber jetzt machen wir was anderes und Neues. Und dann habe ich gedacht, okay, springst du raus, machst du Dokumentarfilm, probier's selber.
Zu Gast ist der Dokumentarfilmer Markus Welsch und ich habe mich in Vorbereitung auf unsere Sendung gefragt, Herr Welsch, ob es 2 grundständig verschiedene Temperamente sind. Ein Mensch, der seine Erfüllung im Dokumentarfilm findet und einer, der ins Fiktionale geht, zum Spielfilm. Sind das 2 grundständig verschiedene Temperamente?
Wie sehen Sie das? Guten Fragen. Also ich würde mal sagen, dass der Doc-Film verschiedene Eltern hat, oder wie soll man sagen, dass er verschiedene Richtungen hat, in die er sich entwickeln kann. Film hat generell viel mehr manchmal mit Musik zu tun als mit dramaturgischen Kniffen. Und der Doc-Film, wenn er gut ist, geht in die Richtung, dass es auch nicht fiktionale Elemente hat, aber freie Elemente des Erzählens und wo das etwas zum Schwingen kommt, was mit den Personen zu tun hat. Und von dem her, glaube ich, ist das eher was Integratives, als dass da zwei Seelen in einer Brust streiten.
Aber die Wirklichkeit ist natürlich dort eine ganz andere Schnur, ein ganz roter Faden. Deswegen dachte ich, die wichtigste Zutat ist wahrscheinlich Zeit und Geduld. Noch mehr als beim normalen Spielfilm, weil man da ein Skript hat, an das man sich irgendwie... Sie haben auch ein Skript. Sie filmen ja nicht mal so und gucken nur so. Das wäre ja ein bisschen tutti frutti unorganisiert. Die haben ja schon eine Geschichte, die sie anstreben. Aber die Wirklichkeit kann sie ja in ganz anderer Weise überraschen als ein Spielfilm.
Sie haben das besser auf den Punkt gebracht, als ich es selber formulieren könnte. Weil es ist tatsächlich, das ist einem nicht ganz klar, es geht um Produktionsprozesse. Und die sind beim Spielfilm radikal anders als beim Dokumentarfilm. Mhm. Und beim Dokumentarfilm hat man den Riesenstress im Schnittraum, weil da die Geschichte eigentlich erst neu zusammengebaut wird. Davor hat man sehr, sehr weites, wie sagt man, sehr viel Freiheit, mit den Protagonisten und dem Thema umzugehen. Mhm. Da haben Sie vollkommen recht. Das entsteht auch anders, ja. Also natürlich ist der Prozess von dem Skript beim Spielfilm zum Drehen und dann vom Drehen in den Schnitt eine ganz eigene Logik, ja. Und beim Dokumentarfilm müssen Sie natürlich am Anfang sich entscheiden für eine Geschichte, aber am Schluss passiert viel mehr.
Ich greife mal zwei Filme heraus, die wohl auch, vermute ich, ein bisschen über Sie, über Markus Welsch erzählen, zumindest über die Gegend. Die kennen Sie in beiden Fällen nämlich sehr gut. Es ist nämlich die, wo Sie aufgewachsen sind oder doch in der Nähe, Landschaftsgeschichten von Menschen in Hegau und Höri. Klingt schon schweizerisch, klingt auch für mein Ohr sehr übersichtlich, die Gegend Hegau und Höri. Was hat Sie dahin verschlagen, einen Dokumentarfilm zu drehen?
Also wir hatten einen tollen Film davor über die Olympia-Teilnehmerin Katharina Bulin und ich wollte was ganz anderes machen. Mhm. Und dann dachte ich, was liegt weiter weg als Moskau
und die
Hochleistungsindustrie im Sport der DDR. Und dann dachte ich mir, geh zurück in deine Heimat. Und ich hatte eine tolle Fluchthelfergeschichte davon erfahren, wie im Nationalsozialismus eine ganz wichtige Fluchtlinie der jüdischen Bevölkerung, also der jüdischen Schicksale von Berlin in die Schweiz über diesen Landstrich geführt wurden und wollte das eigentlich verfilmen. Das konnte man nicht, weil zum Teil die Leute entweder so traumatisiert waren oder es selber aus erster Hand nicht erzählen konnte. Und dann meinte mein Produzent, mach doch 10 Geschichten draus. Und dann haben wir einfach 10 Geschichten zu dieser Landschaft erzählt oder gesucht, wo sozusagen die große Geschichte in diese kleine Geschichte hereinknallt.
Ein roter Faden schien mir zumindest beim Gucken, was macht die Landschaft mit den Menschen?
Ganz
nicht
genau.
Die Menschen mit der Landschaft, sondern die Landschaft mit den Menschen. Da ist ein Bauer, der wäre lieber Pfarrer geworden, trotzdem so todunglücklich wirkt er nicht. Und dann ein weltberühmter Maler, Otto Dix, den zog es in der Nazizeit in diese, und das muss ich jetzt einfach zitieren, in diese zum Kotzen schöne Landschaft. Aber die Landschaft macht was mit den Menschen, das heißt die Gegend prägt. Gibt es so einen Grundmenschenschlag in Hegau und Höri?
Ach, gute Frage. Der Jazzaner, der Theaterregisseur, hat das immer so gut auf den Punkt gebracht. Sie brauchen, das ist so wie mit diesen Vulkangegenden, oder den Vulkankegeln. Es braucht lange, bis sie entstehen, aber wenn sie rauskommen, sind sie da.
Schönes Bild, das muss ich Ihnen mal klappen.
Ich bin ja jemand, der gegen diesen Essentialismus ist, dass man sagt, es gibt dieser Menschenschlag und so weiter und so fort. Am Schluss äußert sich das durch die Sprache, natürlich durch die Geschichte. Wir hatten tolle Gespräche mit, Nachkommen der letzten jüdischen Familien dort, die aus ganz anderen Weltecken und Enden dorthin kamen. Und die haben das auch kritisch gesehen, und haben eigentlich eher über, da gab es so einen Hobby-Archäologen, sage ich jetzt mal, der in seiner Arztpraxis, glaube ich, die war vollgestellt mit Fundstücken aus der Römerzeit, der meinte, das hat alles mit diesen Überlagerungsgeschichten zu tun und so weiter und so fort. Also es gibt da verschiedene Faktoren, warum
aber
Menschen
das Regionale so mögen Sie, ne? Da leuchten sofort die Augen.
Ich mochte diese internationalen Themen genauso. Ich meine, man hat halt die Chance, anders hinzuschauen. Mhm. Und man merkt plötzlich, man ist befreit von der Last, die große Geschichte zu erzählen und kommt am Schluss doch wieder zurück zu den eigentlichen epochenprägenden Dingen. Aber wenn Sie, jetzt nicht in Berlin sind, sondern irgendwo an der Schweizer Grenze, dann haben Sie einfach auch mehr Zeit, die kleinen Geschichten genauer anzugucken. Mhm. Was ist die Chance?
Der zweite Film, den ich angeschaut, herausgegriffen habe. Der Chronist setzt einem sehr beharrlichen Menschen ein Denkmal, Wilhelm Weibel. Er suchte und er sucht dann mit ihm zusammen nach den Spuren von Menschen, die im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeit geleistet haben in Siegen.
Singen.
Wir wollen es nicht eine Stadt gegen die andere ausspielen. In Singen im Baden-Württemberg an der Schweizer Grenze. Das ist ihr Zuhause. Zwangsarbeiter haben dort im Zweiten Weltkrieg eine große Rolle gespielt. Viele aus der Ukraine. War das eine Geschichte vor der eigenen Tür mal kehren?
Es gibt da unterschiedliche, wie sagt man, Motive in dem Film. Also erstmal wurde mir der Film auch angetragen. Also die Historikerin Carmen Scheide hat den Vorschlag gemacht, wir müssen noch mal einen Film darüber machen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, was da alles drin steckt. Und das ist hochspannend. Also wenn man an der Schweizer Grenze wohnt und das Schweizer Kapital vor der Tür hat und man merkt plötzlich, dass die im Nationalsozialismus eine ganz tricky Rolle hatten und werden zum größten, wie sagt man, Ausrüster der Wehrmacht, dann fängt es da plötzlich an im Kopf zu fiepen. Und der Willi Weibel ist wirklich jemand, der sein ganzes Leben lang gegen Wände gerannt ist und war das ein Prototyp der alten Bundesrepublik einer verdrängten Aufarbeitung. Und mit dem diese Geschichte nochmal durchzugehen, was es alles an Widerständen gab, um unsere Geschichte genauer anzuschauen, das war eine Riesenchance. Außerdem hat der Film mich in die Ukraine getragen.
Jetzt haben Sie wunderbar den Bogen gemacht. Sie haben noch Menschen gefunden, die sind ja inzwischen sehr alt, die dort Zwangsarbeit geleistet haben aus der Ukraine und deren Leben ist ja mehrfach durch Ideologien gerüttelt worden. Einmal, als sie in der Nazizeit Zwangsarbeit leisteten, dann haben sie die Sowjetzeit überlebt, überstanden, dann den Zerfall der Sowjetunion und heute eben Menschen, die uralt wieder einen Krieg erleben. Das war ja für Sie einfach fast die Pike in das, was Sie heute am meisten beschäftigt.
Also jetzt haben Sie eigentlich den ganzen Clou dieses Tages selber so wunderbar auf den Punkt gebracht, sich mit den Ohren schlackern. Es ist tatsächlich die Überlagerungsgeschichte, die wir lange nicht wahrhaben wollten. Und ich glaube, die Aufgabe, also eine nachholende Aufgabe ist, diesen Ländern, die so unter verschiedenen Diktaturen gelitten haben, in ihrer Komplexität der Geschichte mehr Raum zu geben und mehr Verständnis zu geben. Und das kann man in der Ukraine, in Polen und in Belarus am besten. Mich hat fasziniert, dass dieses Thema lange nicht bekannt war. Jeder hatte Zwangsarbeiter, alle Bauern hatten Zwangsarbeiter, aber erst in den 80er Jahren hat man da genauer hingeschaut, was eigentlich mit diesen Menschen in Deutschland passiert ist in der Zeit.
Unser Gast heute, der Dokumentarfilmer und Autor Markus Welsch, soll, wurde mir gesteckt, ein exzessiver Zeitungsleser sein, gern stundenlang und grundsätzlich auf Papier. Nun sind Sie heute bei uns, Herr Welsch, haben wir Ihre Morgenroutine durchbrochen?
Nein, also man kann ja auch Zeitungen in einer halben Stunde lesen. Warum Zeitungsfan? Ich glaube, ich weiß auch nicht, ich habe viel mit Freunden Zeit verbracht, die auch bei Zeitungen gearbeitet haben. Und ich fand das immer ein toller Spirit, dass man sozusagen die absurdesten Geschichten entwickelt und dann aber trotzdem das irgendwie auf Papier bringt.
Gute Zeitungen bemühen sich um wahrheitsgemäße Nachrichten. Und was ist Wahrheit? Das ist in Kriegszeiten eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Bringt Sie das exzessive Zeitungsstudium denn da näher ran?
Also ich muss zugeben, dass als der Krieg 2014 in der Ukraine begann, Freunde verloren habe. Und zwar Leute, die eigentlich dich sehr bewundert habe, weil sie sogar Professoren und wichtige Funktionen in Unis übernommen haben, weil sie sich über diesen Krieg, den Russland in der Ukraine führt, auf eine so seltsame Art und Weise geäußert haben, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein, und habe angefangen, exzessiv mich mit diesem Krieg und mit den Hintergründen zu beschäftigen. Mhm. Und die Zeitungen waren eine gute Basis. Wir haben sehr guten Journalismus in Deutschland. Wir haben insgesamt mittlerweile sind es 8000 Zeitungsartikel zur Ukraine gesammelt, haben die ausgewertet. Und wenn man das liest, ist man eigentlich sehr gut informiert.
Gerade in Bezug auf Russland kam aber Erkenntnis ja sehr, ich sag mal, scheibchenweise. Also die Ausweitung des russischen Machtanspruchs haben viele in der Politik und auch in den Medien lange nicht wahrhaben wollen. Ich habe nochmal zurück gelesen. Also noch 2 Tage vor dem Überfall auf die Ukraine ging es in einer Talkshow ziemlich hoch her, als es sinngemäß hieß, naja, der Putin fühle sich eben bedroht und baue deswegen seine Mannschaften an der Grenze auf, aber er würde ja niemals einmarschieren. Das käme überhaupt nicht in Frage. Soweit so falsch. Offensichtlich ist, dass viele Warnungen ignoriert wurden und dass etwa Länder wie Polen oder die baltischen Staaten viel weniger überrumpelt waren als Deutschland. Sie haben in einer unheimlichen Fleißarbeit Material ausgewertet, Zeitungsartikel, Talkshows, um, ich sag mal so, die Mehrheitsverhältnisse, wer sagt was, von 2014 bis vor dem Angriff zu sortieren. Warum haben Sie das gemacht? Das ist ja exzessiv.
Ich glaube, es ist ein ganz banaler Grund, so wie dieser Willi Weibel in dem Film Der Chronist versucht hatte, herauszufinden, was wirklich war und was wirklich ist, will man es halt genau wissen.
Wie weiß man denn das, wenn man Zeitung liest?
Also,
sich alle redlich Mühe und sie haben, ja, wir haben Katrin Eigendorf als Korrespondentin des ZDFs hier gehabt, die weiß Gott weiß, was sie sagt. Ja. Aber es ist natürlich immer der Blick vom, aus der Vogelperspektive. Kann nicht
anders sein.
Sie
müssen das kombinieren. Also, das ist ja, nur zu Hause zu sitzen und Zeitung zu lesen, das ist nur ein Bruchteil des Jobs. Sie müssen die Leute treffen, die diese Zeitung auch machen, beziehungsweise sie müssen sich mit den Journalisten intensiv auseinandersetzen. Sie müssen dorthin reisen, sie müssen die anderen Perspektiven einbeziehen. Sie müssen sehr, sehr viele Gespräche führen. Das ist eigentlich auch ein Job vom Dokumentarfilmer. Also es ist ein Bruchteil dessen, was Sie im Dokumentarfilm eigentlich sehen. Ich sag mal, 2% ist die Arbeit. Wenn Sie einen guten Job machen, dann müssen Sie vorher alle möglichen Sachen durchchecken. Und in unserem Fall ist das sehr komplex gewesen. Also dieser Krieg hat sehr unterschiedliche Ansprüche. Zum Beispiel die Desinformationspolitik von Russland muss man erstmal verstehen.
Ich habe Sie noch aus einem anderen Grund daraufhin ansprechen wollen. Sie haben für das Auswärtige Amt eine Reihe von Filmen gemacht in der Ukraine 2021. Die Kunst der Resilienz, wie man Desinformation widersteht. Wer hat da mitgemacht? Worum ging's?
Also das muss man eigentlich in einem Satz so sagen. Die Europaparlamentarierin Viola von Kramon und Olga Pischel haben seit Jahren in der Ukraine ein tolles Format an den Schulen in der Ukraine aufgelegt, die politische Diskussion stärken sollen. Und ich durfte für ein Jahr für diesen Verein bzw. Organisation ein Programm entwickeln, wo man den Schülern und Lehrern das Recherchieren und die genaue Faktenüberprüfung versucht besser beizubringen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang dachte ich mir, dann, weil die Schüler wollten verschiedene Themen, es ging um Umweltschutz, ging um Geschichte, interessanterweise war, das sind ja mittlerweile die Urgroßeltern, die den Zweiten Weltkrieg in der jüngsten Generation erlebt haben, also den Zweiten Weltkrieg zum Thema gemacht, Tschernobyl zum Thema gemacht, und in dem Zusammenhang, weil das in der Covid-Phase war, wenn ich wussten, ob sozusagen das auch wieder alles sozusagen gecancelt wird, haben wir Filme vorproduziert. Und dann haben wir mit Experten gesprochen und da ging es halt auch um Journalismus und das genaue Recherchieren.
Lassen Sie mich mal einhaken, Sie sagen, die habt interessiert, Zweiter Weltkrieg, Tschernobyl. Gut, die Klimakatastrophe kam etwas neuer dazu, aber Zweiter Weltkrieg, Tschernobyl, was ist Wirklichkeit? Das sind ja auch die Themen Ihrer und meiner Jugend.
Jetzt halten Sie sich fest. Ich hatte, wie alle Jugendlichen, irgendwie macht man seine Rebellionsphase in den, keine Ahnung, Teenagerjahren lokal. Und da ging es um Müllpolitik in den 80er Jahren bei uns. Also baut man jetzt da so eine Müllverbrennungsanlage oder nicht? Und dann, das hat mich dann alles die nächsten Jahre nicht beschäftigt. Und ich komme in die Ukraine und diese Schüler haben genau die gleichen Fragen. Es ging um Müll, es ging um Müllvermeidung, es ging um die jungen Leute haben Wahnsinnsprojekte auf die Beine gestellt, die das Recycling in Großstädten selber zu organisieren, Flussvergiftung und so weiter nachzurecherchieren und so weiter. Ich habe mit den Ohren geschlackert, aber anscheinend ist in Europa sind Fragestellungen in unterschiedlichen Dekaden dann doch sehr vergleichbar und man kann davon tolle Projekte zusammenbauen.
Das war 2021. Haben Sie zu einigen dieser Jugendlichen noch Kontakt?
Also die Olga Pischel, die Organisatorin, haben? Hat das sehr gut gemacht. Die hält den Kontakt. Also da ich nicht ukrainisch spreche, bin ich da auch immer auf die Vermittlung angewiesen. Und das sind Dramen, die kriegt man jetzt nicht erzählt. Das ist eine ganze Sendung für sich. Aber das können Sie sich ja vorstellen, was das bedeutet, wenn man ein Schüler ist und plötzlich beginnt dieser Krieg. Das waren ja Schüler aus allen Regionen der Ukraine da beteiligt. Und wenn du im Donbass morgens aufwachst und da schlagen die Raketen ein und du weißt nicht, ob in den nächsten 48 Stunden du irgendwie noch in dem gleichen Land bist. Das sind ja Sachen, also das übersteigt auch meine Vorstellungskraft, was das für diese jungen Menschen bedeutet.
Wie war das in dem Buch? In den Himmel schaut man zu Kriegszeiten anders. Markus Welsch, jetzt haben wir so viel gesprochen über Osteuropa, über die Ukraine. Wann wollen, können, möchten, dürfen Sie wieder hin?
Es gibt eine Idee, aber das ist alles noch nicht ausgereift. Man muss da eine sinnvolle Arbeit auch machen. Ich weiß es noch nicht.
Ich frage ja auch, weil Sie natürlich viel Filmmaterial jetzt gesammelt haben seit 2014. Ein Herzensprojekt, die Beobachtungen dort zwischen 2014 und heute, die Veränderungen im Donbass mal zu bündeln. Ein Film lässt sich aber wohl erst draus machen, wenn man... So schlimm es klingt, wenn man weiß, wie es ausgeht, oder?
Sie bringen es auf den Punkt. Also ich habe mich in den letzten Monaten auch gefragt, was machst du als nächsten Film? Ich kann keine Filme machen gerade. Es geht darum, diesen Krieg zu beenden. Und diesen Krieg wird man nur beenden, wenn man in Europa sehr, sehr viel mehr für die Ukraine tut. Und das ist leider, und ich bin auch Kriegsdienstverweigerer, nur machbar, indem man sie substanziell mit Waffen viel stärker noch ausrüstet. Sonst werden wir ein Problem an der Backe haben in Europa, von dem die Leute sich jetzt noch nichts ausmalen können, was das bedeutet. Man muss diesen Krieg so schnell wie möglich beenden und das bedarf mehr Unterstützung für die Ukraine.
Auch so jemand, der im Laufe seines Lebens den Turnaround gemacht haben, weil Sie sagen, haben Wehrdienst verweigert?
Ja klar, also ich weiß nicht, wie ich das heute beurteilen würde. Ich meine, man ist mit 18 natürlich ein anderer Mensch als heute. Mhm. Ich habe am meisten gelernt im Jugoslawienkrieg und von Leuten, die auch in den 80er und 70er Jahren aktiv waren. Ich habe mich mal mit Maoisten in Westdeutschland sehr intensiv beschäftigt. Und die Turns, dieses Umdenken von Ideologien zu einer praktischen Problemlösung, das ist eigentlich die Essenz, die wir uns immer jede Woche neu stellen sollen. Was
und
wir eigentlich
das wäre jetzt eine zweite Sendung, Markus Welsch. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass der Film, der entstehen wird über den Donbass, über die Ukraine, dass der am Ende ein Quäntchen Hoffnung haben kann. Das wäre gut für uns alle. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und für den Besuch im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.